In den vergangenen Jahren ist es still geworden um die vergleichende Verhaltensforschung im Stil von Konrad Lorenz. Tierpsychologie hieß diese Wissenschaft bei ihrer Begründung in den 30er Jahren. Heute nennt man sie meist klassische Ethologie, also klassische Verhaltensforschung. Im Begriff klassisch schwingt sowohl die zeitliche Distanz mit zu einer vergangenen Epoche als auch das Vorbildhafte dieser Epoche. Aber Verhaltensforscher, die mit Geduld und Tierliebe das Tun ihrer Schützlinge studieren, Verhaltensforscher also, die derart klassisch arbeiten, die gibt es heute so gut wie nicht mehr.
An den Hochschulen wird die klassische Ethologie weiterhin gelehrt, auch im Sinne von Lorenz. In der aktuellen Forschung wird heute kaum noch auf diesem Gebiet im Sinne von Lorenz gearbeitet, vielleicht in Holland an einigen Instituten. Es ist vor allem in Deutschland die Neurobiologie oder auch die Hormonforschung, die sich um diesen kausalen Aspekt, der ja für Lorenz immer im Vordergrund seiner Forschung stand, bemüht. Heute ist es in Deutschland vor allem die Verhaltensökologie, das heißt dieser funktionale Aspekt, der im Vordergrund der Forschung steht.
Hanna-Maria Zipelius, Professorin für Verhaltensforschung an der Universität Bonn. Verhaltensökologen fragen, welche Umweltbedingungen waren dafür verantwortlich, dass sich bestimmte Verhaltensweisen im Verlauf der Evolution entwickeln konnten? Warum entstanden sie und wozu sind sie Nutze? Ihr Blick ist also auf Prozesse innerhalb und zwischen sozialen Gruppen gerichtet. Die klassische Verhaltensforschung hat hingegen den inneren Zustand von Einzeltieren untersucht. Einzeltiere statt sozialer Gruppen, Blick auf den inneren Zustand dieser Tiere statt Blick auf Evolutionsprozesse. So kann man reichlich verkürzt den Unterschied zwischen klassischen Verhaltensforschern und heutigen Verhaltensökologen bezeichnen. Der wissenschaftliche Blick auf Einzeltiere und auf Endogene, also auf innere Zustände, ist an den Hochschulen heute also nicht mehr sonderlich gefragt.
Ja, ich glaube, dass man der Meinung ist, dass eigentlich auf diesem Gebiet alles erforscht ist. Man hat Schlüsselreize gefunden. Man ist der Meinung, dass es so eine endogene Komponente gibt, die das Verhalten der Tiere steuert. Und dazu liegen ja eine Reihe von Arbeiten vor, sodass also hier kaum noch Möglichkeiten bestehen, jetzt weitere Forschung zu betreiben.
Schlüsselreize, Prägung, Leerlaufhandlung. Solche Fachausdrücke der klassischen Verhaltensforschung sind rasch auch in die Biologie-Schulbücher eingegangen. Generationen von Schülern mussten sie büffeln, mussten Triebmodelle zeichnen. Einen Vorratsbehälter, in den von oben ein stetiges Rinnsal von Energie hineinfließt. Unten hat dieser Energiespeicher einen Ausfluss, aber der ist versperrt durch ein Ventil. Erst wenn ein Schlüsselreiz unten am Ventil zieht oder wenn das Reservoir überzulaufen droht, dann wird der Ausfluss freigegeben. Der Energiespeicher leert sich und das Tier zeigt dann eine bestimmte Triebhandlung. Ein Konzept, das Konrad Lorenz schon in den 30er Jahren entwickelt hat.
Der entscheidende Gedanke dieses Modells ist ja, dass tierisches Verhalten nicht rein reaktiv ist, wie es ja in den 30er Jahren noch von den Behavioristen behauptet wurde. Das Neue an diesem Modell ist, dass die Spontanität tierischen Verhaltens, die Lorenz ja immer wieder betont hat. Dieses Modell, das ja vielfach verspottet worden ist, eben als WC-Modell, soll ja nur eine Veranschaulichung dieser Vorstellung von Lorenz darstellen. Kein Mensch wird nach so einem Triebtopf im Gehirn suchen, aber seine Vorstellung ist eben die, dass es so spontane Neurone im Gehirn gibt, die Erregung in der Energie produzieren und daraufhin das Tier veranlassen, ein ganz bestimmtes Verhalten zu zeigen.
Neurone, das ist ein Fachausdruck für Nervenzellen. Nun hat man zwar bis heute keine Nervenzellen gefunden, denen man bestimmte Verhaltensweisen direkt zuordnen kann. Trotzdem hat man Verhaltensweisen beschrieben, von denen man glaubte, man könne ihnen einen Schlüsselreiz als Auslöser zuordnen. Also einen Reiz, der, um im Modell zu bleiben, am Ventil des Energiespeichers zieht und so dessen Ausfluss öffnet. Mit der Folge, dass die für eine bestimmte Verhaltensweise bereitgestellte Energie abfließt und dass das Tier dann diese Verhaltensweise zeigt. Hanna-Maria Zipelius hat in den vergangenen Jahren gemeinsam mit ihren Studentinnen und Studenten einige der bekanntesten Experimente mit Schlüsselreizen überprüft. Das in Schulbüchern so beliebte Experiment mit Stichlingsmännchen etwa. Deren auffällig roter Bauch wurde schon 1937 als ein Schlüsselreiz beschrieben, und zwar als ein Schlüsselreiz, der auf Rivalen kampfauslösend wirkt, der einen Rivalen also gleichsam zum Kämpfen zwingt. Auch die ebenso berühmten Tests mit Eiattrappen bei Silbermöwen wurden in Bonn überprüft, mit einem für die Schul- und Lehrbücher äußerst peinlichen Ergebnis.
Das sind Versuche, die von dem Holländer Barents gemacht worden sind. Er wollte herausfinden, anhand welcher Merkmale, also anhand welcher Schlüsselreize eine brütende Silbermöwe ihr Ei erkennt und welche Merkmale von besonderer Bedeutung sind. Und hier hat er herausgefunden, dass je größer ein Ei ist, umso mehr bevorzugt die Silbermöwe ist. Und je stärker die Fleckung ist, umso mehr wird es bevorzugt. Und je kontrastreicher die Fleckung zum Untergrund ist, umso mehr wird es bevorzugt. Wir haben auch diese Versuche versucht zu reproduzieren. Und uns ist es nicht gelungen zu zeigen, dass ein größeres Ei gegenüber dem normalen Silbermöwenei bevorzugt wird. Und zu den Barentschen Versuchen muss ich auch sagen, alle Attrappen, also große Attrappen, kontrastreich gefleckte Attrappen, waren unterlegen gegenüber dem natürlichen Silbermöwenei.
Seit Jahrzehnten als gesichert betrachtete Schulweisheiten aus dem Gebiet der vergleichenden Verhaltensforschung müssen als Forschungsartefakte ausgesondert werden. Sei es, weil die Experimente schlampig protokolliert wurden, sei es, weil die Experimente falsch gedeutet wurden. Zu diesem Ergebnis ist die Bonner Verhaltensforscherin Hanna-Maria Zipelius nach eingehenden Studien und nach ebenso eingehenden methodenkritischen Analysen gekommen. Nachzulesen ist dies in ihrem Buch »Die vermessene Theorie«. Die vermessene Theorie, nachgeprüft und für falsch befunden. Eine Pflichtlektüre für Biologielehrer. Erschienen ist das Buch im Viehweg Verlag. Denn auch der rote Bauch der Stichlingsmännchen ist kein Auslöser für Aggressivität gegen Rivalen, obwohl viele Unterrichtsmaterialien das noch immer behaupten. Und einen angeborenen auslösenden Mechanismus, einen AAM, kann es demzufolge für dieses Verhalten auch nicht geben.
Man wirft mir vor, dass ich so alte oder sogar uralte Arbeiten analysiert habe. Aber wenn ich die Theorie angreifen will, dann muss ich die Stützen dieser Theorie analysieren. Und diese alten Arbeiten, eben die vom Stichling oder auch die von der Silbermöwe, sind die Stützen dieser Theorie. Wenn Sie jetzt dieses Beispiel vom Stichling hier anführen, dann muss man an die Quellen zurückgehen. Und eine der ersten Arbeiten, experimentellen Arbeiten, die hier gemacht wurde, war von Tinbergen. Und in dieser Arbeit, die ist schon 1937 veröffentlicht, schreibt er, dass man mit einer Attrappe, wenn man sie weibchengemäß bewegt, beim Stichling Männchen Balz auslöst. Wenn man die gleiche Attrappe männchenartig bewegt, Kampfverhalten auslöst. Und zwar ganz unabhängig davon, wie diese Attrappe farblich ausgestaltet ist und wie sie geformt ist. Das heißt, diese typischen Merkmale wie angeschwollener Leib des laichreifen Weibchen oder der rote Bauch des kampfbereiten Männchens sind nicht notwendig, um das entsprechende Verhalten auszulösen. In einer späteren Arbeit hat Tinbergen diese Versuche wiederholt, betont auch hier die Bedeutung der Bewegung, aber betont zusätzlich, dass doch die rote Farbe des Bauches sehr wesentlich sei für die Kampfauslösung, wobei aber diese Versuche sehr unbefriedigend sind, weil er nicht schreibt, ob und wie diese Attrappen bewegt wurden, obwohl doch die Bewegung eine solche Bedeutung für die Auslösung der Verhaltensweise hat. Es scheint überhaupt so zu sein, dass man, wenn man so die Literatur in den Lehrbüchern durchsieht, die Bedeutung von Farb- und Formmerkmalen überbetont hat. Das macht damit zusammenhängen, dass es natürlich leichter ist, jetzt Attrappen zu konstruieren hinsichtlich Farb- und Formmerkmalen. Aber wenn man die Literatur durchsieht, muss man immer wieder feststellen, dass eigentlich den Bewegungsweisen bei der Auslösung bestimmter Verhaltensweisen die größere Bedeutung zukommt, eine viel stärkere Bedeutung als den entsprechenden Farb- und Formmerkmalen.
Nico Tinbergen hat also seine Beobachtungen aus den 30er Jahren später selbst uminterpretiert. Seit den 50er Jahren bezeichnete er nicht mehr die Bewegungen der Stichlinge als Auslöser für Kampfverhalten, sondern die rote Farbe. Diese veränderte Deutung wurde später in den Lehrbüchern noch zugespitzt. Im Standardwerk von Irenaeus Eibel-Eibesfeld von 1987 heißt es beispielsweise:
Beim Stichling ist der rote Bauch ein kampfauslösendes Merkmal. Eine plumpe Wachswurst, die unterseits rot ist, sonst aber alle Fischmerkmale wie etwa Flossen entbehrt, wird sogleich bekämpft, während viel stichlingsähnlichere Attrappen ohne Rotfärbung keinerlei Kampf auslösen.
Falsch, ganz falsch ist diese Deutung der Beobachtungen. Aber im zitierten Lehrbuch von Eibel Eibesfeld und nicht nur dort werden abweichende Deutungen des beobachtbaren Verhaltens von Tieren durchweg ausgeblendet, wenn sie nicht ins Modell passen wollen. Nicht das Triebmodell wurde den Beobachtungen angepasst, sondern umgekehrt. Die Beobachtungsdaten wurden seit den 30er Jahren so lange hin und her gewendet, bis sie ins Modell sich einfügten. Der rote Bauch von Stichlingen ist kein Schlüsselreiz im Sinne der Theorie von Konrad Lorenz.
Bei der Form ist es oft nur, dass sie nicht zu groß sein darf. Bei der Farbe ist es oft nur der Kontrast, der entscheidend ist. Aber bei diesen Bewegungsweisen kommt noch hinzu, dass man sie nie weiter analysiert hat, was ja wohl auch ziemlich schwierig ist. Und es scheint wohl so zu sein, dass diese Bewegungsweisen vollständig ablaufen müssen, um die nötige Information an den Partner zu geben. Und dann spräche diese ganzen Ergebnisse ja etwas gegen eine Merkmalserkennung und doch eher für eine Komplexwahrnehmung der Tiere, da Bewegungen ja immer äußerst komplexe Vorgänge sind.
Das heißt dann aber auch, Erkenntnisse sind nie unabhängig von der Theorie, die sich ein Wissenschaftler zurechtgelegt hat.
Das ist alles vorgegeben durch die Theorie, diese Kategorien. Bevor Lorenz seine Theorie konstruiert hatte, gab es ja keine sogenannte Leerlaufhandlung. Und niemand hat nach einem solchen Phänomen geguckt. Aber nachdem diese Theorie jetzt von ihm postuliert war und er ein derartiges Verhalten beschrieben hatte, richtete man seine Aufmerksamkeit auf derartige Dinge und es wurden dann auch Leerlaufverhalten beobachtet. Also in dieser Form legt eben die Theorie fest, was ich beobachten kann.
Beim Lorenzschen Instinktmodell haben sich die Forscher aber noch nicht einmal die Mühe gemacht, das Phänomen der Leerlaufhandlung systematisch zu untersuchen, obwohl es anfangs allein ihrer Theorie entsprang. Denn wenn die Theorie vorsieht, dass in eine Art Energiespeicher ständig Energie hineinfließt, dann muss auch ein Mechanismus unterstellt werden für den sicher recht häufigen Fall, dass ein Speicher voll wird, ohne dass der passende Schlüsselreiz daher spaziert. Lorenz löste dieses Problem durch die Annahme von Leerlaufhandlungen. Sobald der Speicher überzulaufen drohe, werde das Verhalten auch dann abgespult und der Energiespeicher könne so leer laufen, wenn kein Außenreiz dies veranlasse. Systematisch gesucht hat aber niemand nach solchen Leerlaufhandlungen. Und keiner der klassischen Verhaltensforscher hat sich je daran gestört, dass solche aus Sicht jedes geübten Beobachters völlig unnützen Verhaltensweisen kaum je bei einem Tier zu beobachten sind. Man wusste ja schließlich, dass es sie geben muss.
Also viele sagen, ja, ich muss unvoreingenommen beobachten, um dann die Gesetzmäßigkeiten herauszufinden, die diesem Verhalten zugrunde liegen. Ich glaube, dass diese Einstellung nicht haltbar ist. Denn ich glaube, jeder Beobachtung liegt ja bereits schon ein theoretisches Konzept zugrunde. Denn warum beobachte ich gerade speziell diese Dinge und nicht alle anderen, die dem Objekt auch zu eigen sind?
Und genau das dürfte der Grund dafür sein, dass viele Beobachtungen durch Verhaltensforscher so verzerrt interpretiert wurden. Viele Beobachtungen widersprechen nämlich dem Lorenzschen Triebmodell. Aber es ist wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Nur wer unbelastet durch das Lorenzsche Modell seine Experimente beschreibt, der bemerkt die vielen Unstimmigkeiten und die willkürlichen Deutungen. Wer hingegen das Triebmodell als Rahmen anerkennt für die Deutung seiner Beobachtungen, der bekommt letztlich wieder eine Bestätigung für das Modell heraus. Selbst die abstrusesten Hilfskonstruktionen des Lorenzschen Energiespeichermodells wurden so für wert befunden, in die Lehrbücher einzugehen. Und sicher werden noch Jahre vergehen, bis dieser verhaltensbiologische Irrweg aus den Lehrbüchern wieder verschwunden ist.